Sag mal guten Morgen und willkommen. Ich bin immer ein bisschen früh dran wegen des Maschinenparks hier. Ich nutze die Gelegenheit nochmal auf diese Möglichkeit des Online-Accounts für die Quellen, mit denen wir hier zum Teil arbeiten werden, hinzuweisen. Ich habe hier nochmal so eine Liste. Wer also Interesse hat, sich da noch einzuklinken, man kann da Word-Files runterladen mit Quellen, mit denen wir hier arbeiten werden, und auch, die sind etwas umfangreicher, also sagen wir mal, allgemein philosophischen Quellen zur Zeittheorie zu Hause dann hantieren, und außerdem gibt es da im Laufe der Zeit sich aufbauend so ein Audio-Reader-Angebot, wo dann auch akustische Elemente mit diesen Textstücken verknüpft werden. Voraussetzung ist, dass Sie von uns sozusagen freigeschaltet werden, dann können Sie das vom Rechner aus zu Hause benutzen, können Sie es auch runterladen. Und für dieses Freischalten brauchen wir Ihren Namen, Ihre Matrikelnummer und eine E-Mail-Adresse. Dann kriegen Sie also, wenn Sie sich hier eintragen, kriegen Sie den Account von uns geschickt. Account heißt Passwortzugang und Ihre Matrikelnummer ist sozusagen die Identnummer, die Sie verwenden können. Und von da an ist also diese Plattform dann für Sie begehbar. Ich weiß nicht, ob noch welche im Raum sind, eben hat sich schon jemand gemeldet, die sich noch nicht eingetragen haben, aber Interesse hätte. Ich gebe diese Liste nochmal rum.
Ich habe mich eingetragen, aber bisher habe ich noch keine Nachricht bekommen. Ja? Also, darf ich mich nochmal eintragen?
Ja, schreiben Sie mal dran, ein zweites Mal, das ist dann ein Problem. Wir haben so eine Restmenge von Matrikelnummern, ich hatte das letztes Mal schon gesagt, wo aus irgendwelchen Gründen es technisch nicht klappt bis jetzt. Wir gehen dem so fallweise nach. Schreiben Sie das aber nochmal dran, dass das irgendwie schon der zweite Eintrag ist. Und achten Sie beim Aufschreiben der Matrikelnummer, klingt jetzt banal, achten Sie darauf, dass da kein Zahlendreher oder sowas drin ist. Das reicht natürlich aus, dass das ganze System sich aufhängt. Okay, gibt es sonst noch technische Besonderheiten, Probleme oder sowas mit der Plattform? Also wenn sowas wäre, melden Sie sich. Sie können mir auch mailen, weil uns das natürlich interessiert. Das Ganze ist so eine Art Probelauf. Ja? Ich werde das dosiert machen. Ich habe das bis jetzt bewusst noch nicht so direkt gesagt, aber Sie machen nichts falsch. Wenn Sie im Nachgang zu der heutigen Sitzung, wo es um den Spruch des Anaximander gehen wird, unter anderem, da geht es nächstes Mal auch noch drum, sich dieses File Anaximandros und Heraklit angucken. Das sind allerdings so kurze Stellen, dass es wahrscheinlich da erstmal nicht viel Lesearbeit gibt, sondern eher, sage ich mal, Grübel- oder Meditationsarbeit. Und der Aßmann, dieser Ausschnitt aus einem Aufsatz von Aßmann, der ist, glaube ich, besser zur Nachbereitung als zur Vorweglektüre geeignet. Aber ich werde sozusagen vorwärts wie rückwärts da hin und wieder darauf hinweisen. Es wird auch Situationen geben, wo ich hier was nur mal kurz anreiße und im Prinzip überspringe, Sie aber bei Interesse mithilfe der Texte im Reader sich da noch weiter reinlesen können. War da noch eine Frage? Gut. Ich beginne jetzt zunächst nochmal, wie immer auch in Zukunft, mit einer Wiederholung. Erinnerung also an die vergangene Vorlesung. Erinnern ist jetzt sozusagen schon das Schlüsselstichwort. Erinnern Sie sich an den eigentümlichen ägyptischen Umgang mit der Zeit. Jedenfalls denjenigen Umgang, davon war beim letzten Mal die Rede, mit der Zeit, der sich aus der Sicht der Ägyptologen heutiger Tage erschließen lässt. Das heißt, auf einer ganz bestimmten Grundlage nur können wir jetzt reden, nachdenken, zu vergleichen versuchen, wie wohl das ägyptische Zeitverständnis war, auf der Grundlage stummer Zeugnisse und aufgrund von relativ wenigen auf Stein geschriebenen Sätzen in einer vor noch nicht ganz 200 Jahren erst entzifferten Schrift. In der Diskussion oder in den Fragen am Ende der vergangenen Vorlesung haben einige von Ihnen auf den spekulativen Charakter solcher Rekonstruktionen von Elementen einer vergangenen, radikal vergangenen Kultur hingewiesen. Und ich kann das nur noch mal wiederholen, völlig zu Recht haben Sie darauf hingewiesen. Wir spüren angesichts dieses Gegenstandes, ägyptische Erinnerungskultur, sagen wir mal, das ganze Ausmaß eines historisch wie überlieferungstechnisch und sozusagen medientechnisch nahezu maximal großen Abstandes zu dem, was aus der ja sozusagen europäischen Perspektive erschließbar ist. Aus der abendländischen, wie auch immer, das sind jetzt Eigennamen. Sie merken, das ist auch in der Kontrasterfahrung mit dem ägyptischen Beispiel ganz deutlich, es ist gar nicht so einfach, wenn wir jetzt sozusagen so weit weg gucken, zu sagen, ja, was ist das denn, von wo wir ausgehen, umgekehrt. Ganz sicher ist aus Ägypten nur das allerdauerhafteste Material heute auf uns noch gekommen und ganz sicher ist eben gerade dieses Dauerhafte aus der Sicht der heutigen Kulturhistoriker, eben genau sind das die Bestandteile dieser öffentlichen Sakralkultur, die entsprechend sozusagen massiv gebaut war und genau auf Tradierbarkeit und Fortdauer technisch hin angelegt wurde. Stein, das Stichwort. Über die Alltagskultur, von der die Ägyptologie heute sagt, diese sei mehr oder weniger als minderwertig, nicht so relevant und deswegen sozusagen zu Recht vergänglich behandelt worden, wissen wir wenig. Sie wird nämlich in der Hieroglyphenschrift nicht überliefert. Ganz naiv ist die Ägyptologie jetzt natürlich doch nicht mit ihrem Schluss, deswegen sei sie also unwichtig gewesen, nicht nur deswegen, weil sie nicht mehr da ist, ist sie unwichtig gewesen, sondern dieser Verlust deutet doch darauf hin, dass die erinnerungskulturellen Praktiken, also das, was in dieser anderen medialen Form überliefert ist, im ägyptischen Leben und Sozialraum sozusagen die Hauptrolle gespielt hat. Und gerade die Tatsache, dass auf dieser Erinnerungsebene, in dieser fortdauernden Überlieferungssphäre im Stein, von der anderen so wenig die Rede ist, deutet tatsächlich auf diese scharfe Abtrennung hin, die ja auch die These von Aßmann war, worum es beim letzten Mal ging. Es gab, ich sage das nur nochmal, also damit das sozusagen das Bild nicht unvollständig ist, es gab parallel zu dieser Erinnerungskultur auch eine Sphäre der profanen Kultur, die dem Wandel anheimfallen durfte und konnte und dazu gehörige Profansprachen, auch Schrift. Also es wurde auch nicht hieroglyphisch geschrieben auf flüchtigere Träger, aber das war strikt separiert. Es scheint sogar zwei verschiedene Berufsgruppen von Schreibern gegeben zu haben. Also einerseits die für die Alltagsschrift zuständigen Schreiber und zum anderen die Hieroglyphenschreiber, die von ihrem beruflichen Habitus eher Künstler waren. Das Trennungsmoment zwischen diesen beiden Sphären ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sozusagen die Konzentration auf die auf Fortdauer gerichtete erinnerungskulturelle Seite sozusagen der Fluchtpunkt der jetzt modern gesprochen ägyptischen Identität war. Das ist die These der Kulturhistoriker, muss man immer so sagen. Der Fluchtpunkt des Entwurfs seiner selbst im alten Ägypten, der anerkennenden Bewahrung des So-Seins des Anderen, des Gestorbenen, des noch Lebenden, der Fluchtpunkt des Götterglaubens und die Hoffnung auf die Fortdauer der Welt gehörten also in diese Sphäre des Verlaufslosen, dieses eigentümlichen, in der Dauer aufgehobenen Bleibens. So, und damit noch einmal kurz zu den Grundlinien die uns die Kulturgeschichte für dieses altägyptische Zeitverständnis nennt. Das eine hatte ich jetzt eben schon erwähnt, diese konsequente Zweiteilung der sprachlichen Welten, und dem korrespondiert die Zweiteilung der Zeitstufen in allem, was uns sprachlich überliefert ist, nämlich dem Imperfekt für das sich Wandelnde, das schwindet, und dem Perfekt für das, was in Erinnerung bleibt, oder besser gesagt in Erinnerung ist. Denn, und das ist der zentrale Punkt, und der ist in der Ägyptologie heute unumstritten, diese Zeitbegrifflichkeit drehte sich um eine Form von Gegenwärtigkeit, die die Ebene des Wandelbaren und Vergänglichen sozusagen aufhob und nicht in der Form einer Vergangenheit aufbewahrte, sondern eher im Sinne einer fortbestehenden, quasi angehaltenen Diesseitigkeit. Also ich zögere jetzt, das Wort jetzt zu verwenden, aber von diesem Typ. Also es wird nicht erinnert als vergangen und in dieser Weise bewahrt, sondern es wird die Modalitäten des Vergehens entzogen und in dieser entzogenen Form als fortdauerndes Aktualerinnern in dieser Perfektsprache sozusagen gehalten. Damit kommen vier Merkmale zusammen, die hatte ich letztes Mal auch in dieser Vierteilung vorgestellt. Wir wissen zum einen definitiv nichts von einer in der ägyptischen Sprache eventuell überhaupt vorhandenen sprachlichen Ebene, die das hätte ausgestalten können, was wir Vergangenheit oder Geschichte nennen. Das ist dieser Punkt. Die vergangene, also die imperfektische Sprache, ist die Sprache des endgültigen Verschwindens. Auch darin ist sozusagen Geschichte, wie wir sie kennen, als aufbewahrendes Erzählen von vergangenen Ereignissen nicht möglich. Und wie schon gesagt, in der Hochschrift, die diesen perfektiven Charakter hat, ist es ohnehin nicht möglich. Zweitens gab es neben dieser sozusagen Unmöglichkeit von Vergangenheit in unserem Sinne eine für uns auch fremde Form von, Aßmann hatte das genannt, Gedächtnisethik. Diese Ethik disziplinierte im Hinblick auf Zeit das individuelle Leben. Oder sie sollte es disziplinieren. Wie es konkret ablief, können wir natürlich nicht sagen. Wir haben nur sozusagen die Ebene der ausformulierten Sollvorstellungen. Man erinnert die anderen, man erinnert würdigend der Toten und man lebt so, dass man von den anderen erinnert werden wird. Erinnert, wie gesagt, in diesem Sinne nicht als vergangen, sondern gleichsam als unvergänglich real. Also die Erinnerten sind dabei, solange man sie in dieser alltäglichen rituellen Praxis sozusagen mit eingedenkend in der Welt hält. Mit einem ewigen Jenseits christlicher Prägung hat diese Vorstellung nichts zu tun und sie ist eben auch, darauf deuten die Zeugnisse hin, eine der täglich mitlaufenden Praxis gewesen, diese Erinnernskultur. Also nicht sozusagen an bestimmten Orten, zu bestimmten Ausnahmezeitpunkten im Wege des Abwendens von der Gegenwart praktiziert, sondern als mitlaufendes im Alltag, und der Alltag tendenziell suchte selbst in diesen Raum der Dauer hinein Eingang zu finden oder sich hinein zu verhalten, sage ich mal. Der dritte Punkt, es gab neben dieser die Bürger betreffenden ethischen Kultur des wechselseitigen Erinnerns nicht nur eine bewahrende, sondern regelrecht eine die Welt in Gang haltende Funktion des Erinnerns. Besser eine rituelle Praxis des mitlaufenden Eingedenkens im Rahmen des Sonnenpriestertums, das den Pharao umgab. Dieser Punkt ist auch sozusagen, wir können ihn nur relativ hilflos umschreiben. Das ist eine Praxis, das sozusagen die Dauer sich vergegenwärtigenden Erinnerns gibt, die als Praxis dazu da ist, dafür zu sorgen, dass die Dauer, also dass das, was stattfindet, bleibt. Dass diese Dauer als Dauer weiter Bestand hat. Eine regelrecht politische Aufgabe, die also institutionalisiert und sicherlich sehr akribisch Moment für Moment ausgefüllt werden musste. Im Zentrum steht unter anderem die Sonne und die Frage der Wiederkehr der Sonne und der anderen Gestirne. Also bestimmter Objekte, die eindeutig sich wandeln in ihrem Verhalten. Also die Sonne ist der Tag- und Nachtrhythmus ist der klassische Fall von etwas, was eben nicht fortdauert, sondern in permanentem Wandel ist. Und damit sozusagen ein ganz prekärer, kosmologisch gesehen prekärer Punkt. An diesem Punkt zielt die Anstrengung des institutionellen Tuns der Priester und auch des Pharao selbst darauf, das Schwinden und das Neuaufgehen der Sonne in eine sozusagen dauerhafte Form von Wiederkehr zu verwandeln. Das heißt, die Beständigkeit im Wandel zu erlangen und praktisch zu organisieren. Das ging nicht vorlaufend oder für endgültig, sondern dann mitlaufend sozusagen. Die Wiederkehr musste immer wieder beschworen werden. Denn die Sonne geht und sie mag jeden Moment ja wirklich ausbleiben. Beim nächsten Mal sozusagen. Und die Ägypter hatten Grund zur Sorge, sie organisierten sich natürlich auch die Gründe zur Sorge, sie überwachten den Sonnenlauf sozusagen, denn sie waren extrem präzise Astronomen und es ist überliefert, dass sie tatsächlich über Jahrtausende hinweg minimalste Unregelmäßigkeiten im Lauf der Gestirne registriert haben und zum Beispiel im Laufe von, also Herodot berichtet es, im Laufe von 10.000 Jahren zwei deutliche Schwankungen im Sonnenlauf registriert haben. Also heutige Astronomen haben da andere Erklärungen dafür. Das Interessante ist, dass also diese Konzentration auf die Sorge für die Fortdauer eine technisch extrem ausgefeilte Beobachtungskultur hervorgebracht hat. Und eine zweite für das ägyptische Leben zentrale Erfahrung betrifft auch dieses Problem der Wiederkehr, auch der Organisation des Dauernden in einer eben doch stark dem Wandel ausgelieferten Zusammenhang, nämlich was das Nilhochwasser angeht. Auch das ein rhythmisches Phänomen, würden wir sagen, aber eines, das sozusagen jeden Moment die Frage des Fortdauerns aufwarf, also des Wiederkommens des Wassers, aber auch der Gefahr der Katastrophe, die mit den Überschwemmungen, sofern daran etwas irregulär war, das heißt eigentlich im Prinzip auch in der regulären Form, verbunden war. Das heißt, das gebannte Begleiten dieser radikal sich wandelnden Phänomene in der Anstrengung, hier das für Dauer zu sorgen, durch diese spirituelle Tätigkeit, das müssen wir uns vermutlich im Mittelpunkt dieser ägyptischen institutionalisierten, ich sag mal, Weltherstellungsseite des Erinnerns vorstellen. Ein vierter Punkt, die Herstellung, dieses Prinzip der Herstellung der Dauer, zeigt sich auch in der für unsere Begriffe sehr paradoxen Art und Weise, in der die ägyptische Kultur das organisiert hat, was wir für uns Geschichte nennen und als Geschichte praktizieren. Im Alten Reich erzählte man sich auch, aber man erzählte sich Vorgeschichten zu der Zeit der Menschen. Die Vorgeschichten enthielten Handlungen, Kämpfe unter den Göttern und so weiter, aber eine dann erzählte Zäsur sozusagen, das Auftauchen der Menschen und der Beginn des Reichs, wird in der sozusagen im erzählten Material so, dem wird so Rechnung getragen, dass von dann ab, also am Ende, ab dem Ende der Vorgeschichte, nur noch, ja, sagen wir, sowas wie eine Politik des Vergessens passiert. Das heißt, es wird registriert, aber nie, gerade nicht mehr erzählt. Es werden Tabellen von Dynastien, von Königen und dergleichen, von Nilwasserständen, Informationen über Gestirnläufe und dergleichen tabellarisch registriert und aufbewahrt, aber in dieser Registrierungsform erlischt sozusagen die gesamte Frage nach der Erzählung, nach den Ereignissen, nach dem Singulären, nach dem, was Eigennamen hat, nach Handlungen, Taten, wie auch immer. Also eine Art Anti-Erzählung. Es wird nicht nur einfach erzählt, dass es nichts zu erzählen gibt, sondern es werden tabellarische Tableaus geschaffen, die dokumentieren, dass vom Beginn des Reichs an sozusagen ein bestimmter Zustand, der durchregistriert wird, herrscht. Eine Erzählung im engeren Sinne wird, wie gesagt, weder bewahrt noch aufgeschrieben. Und genau dieser Tatbestand, ist einer der vielen Tatbestände, die dann die Griechen an der ägyptischen Kultur ebenso reizt wie auch verwundert. Es findet sich beispielsweise bei Herodot, das habe ich mitgebracht, regelrecht Interviewmaterial, wenn Herodot jetzt aus der griechischen Perspektive versucht, ägyptische Geschichte zu berichten. Der griechische Geschichtsschreiber fasst die ägyptische Geschichte natürlich als Ereignis, was heißt natürlich, er fasst sie als Ereignisgeschichte auf. Und wenn man dann seine Berichte liest, wie er versucht, diese Ereignisgeschichte jetzt seinen Lesern mitzuteilen, dann klingt das ganze Staunen durch, das sozusagen aus der griechischen Perspektive fällig ist, wenn man versucht, die Geschichte Ägyptens aufzuschreiben. Ich lese da mal ein Stück vor. Also erstmal, Herodot beginnt mit der Quellenangabe. Alles, was ich bisher mitgeteilt habe, beruht auf eigener Anschauung, eigenem Urteil oder eigener Forschung. Von jetzt an will ich die ägyptische Geschichte erzählen, wie ich sie hörte. Doch auch dabei kommt noch manches vor, was ich selbst gesehen habe. Von Menes, dem ersten König der Ägypter, erzählen die Priester, er habe Memphis durch einen Damm gesichert. Damals strömte der Fluss ganz an dem Sandgebirge entlang nach Libyen. Menes schuf etwa 100 Stadien oberhalb von Memphis durch Dämme. Die südliche Biegung des Stromes trocknete das alte Flussbett aus und bewirkte, dass der Fluss mitten zwischen den Bergen in einem Kanal strömte. Also die Schöpfung von Monumenten wird erwähnt. Um die Stadt herum ließ er einen See graben und diesen durch den Fluss speisen, und zwar nördlich und westlich der Stadt, denn im Osten fließt der Nil selbst vorbei. In der Stadt ließ er das große, nennenswerte Heiligtum des Hephaistos bauen. Auf Menes folgten 330 Könige, deren Namen die Priester aus einem Buch vorlasen. Also Herodot hat sich erkundigt, die Priester lasen ihm die vor. In allen diesen Generationen befanden sich 18 Äthiopier und nur eine einzige einheimische Frau. Alle anderen waren Männer aus Ägypten. Die Königin hieß wie jene babylonische, Nitokris. Sie rächte, wie es heißt, ihren Bruder, den die Ägypter während seiner Regierungszeit ermordet hatten. Darauf übergaben sie ihr selbst den Thron. Aus Rache für ihren Bruder ließ sie viele Ägypter durch eine List umbringen. Es heißt, sie ließ einen riesigen unterirdischen Saal bauen und wollte ihn dann angeblich einweihen. In ihrem Sinne aber plante sie anders. Sie lud alle Ägypter ein, deren hauptsächliche Mitschuld an dem Mord sie kannte, und bewirtete sie zahlreich. Aber während des Gelages ließ sie den Strom durch einen großen geheimen Kanal in den Saal leiten. Mehr berichtet man von dieser Königin nicht. Nur soll sie sich nach der Tat in einen Raum voller Asche gestürzt haben, um der Rache zu entgehen. Von den anderen Königen wussten die Priester keine glänzenden Taten zu erzählen, keinen Nachweis irgendwelcher Leistungen erbrachten sie, außer von dem letzten namens Moiris. Dieser hat die nach Norden gelegene Vorhalle des Hephaistos-Heiligtums als eigenes Angedenken hinterlassen. Er ließ ferner einen See graben, dessen Umfang nach Stadien ich später klarlegen werde. In dem See ließ er Pyramiden bauen, über deren Größe ich zugleich mit dem See berichten werde. Das sind die Taten dieses Königs. Die anderen haben keine aufzuweisen. Also Sie merken, er erzählt, das wurde offensichtlich auch erwähnt, einige Großbauten, die sich mit den Namen bestimmter Könige verbinden, aber auch 330 Könige, zwei Bauprojekte werden beschrieben. Und Herodot mischt hier auch seine eigenen Beobachtungen ein, das ist auch deutlich. Also was er dann erzählt, ist, dass man da Maße angeben kann und so weiter. Dann gibt es diese eine Anekdote über die Königin, die eine Ausnahme war. Es ist auch nicht so ganz klar, ob sie wirklich Ägypterin war. Da gibt es was zu erzählen. Und ansonsten hört man also im Grunde durch 330 Könige, das sind alle Taten, die zu erzählen sind. Sie merken, wie hier die Perspektiven aufeinanderprallen, beziehungsweise wie die nicht nur die Beschreibungsperspektive des griechischen Historikers, sondern auch sein Interesse. Er will ja Taten hören. Ja? Na gut, da gibt es diese Bauprojekte und diese eine Räuberpistole, sage ich mal, mit der Königin. Und das war's. Also wie diese Unterschiedlichkeit des Blicks sozusagen abprallt an der ägyptischen Art und Weise zu memorieren und, ja, vorsichtig gesprochen, zu überliefern und auch auf Fragen nach der eigenen Geschichte zu antworten.
Entschuldigung, eine Frage. Herodot war ja der erste Historiker, den wir so kennen. Ja? Also für die Griechen war es ja auch fremd, allzu viel aus der Vergangenheit irgendwie zu überliefern. Oder gab es Ilias und Odyssee, oder es war mehr an diese Gesänge, aber regelrecht Geschichte zu erinnern.
Das ist richtig, vor allem in dieser präzisen Mischung mit den empirischen Angaben. Und das ist vielleicht mit das Allerbemerkenswerteste, diese saubere Anordnung der Quellen. Also was habe ich gesehen, was habe ich erzählt bekommen, von wem habe ich es erzählt bekommen und so weiter. Da steht Herodot schon sozusagen ganz am Anfang dessen, was wir dann Geschichte nennen werden und nach diesem Vorbild organisieren. Das ist sozusagen Diskursstifter, könnte man sagen. Aber der Punkt bleibt trotzdem, dass sozusagen auf die Frage nach der Geschichte im griechischen Horizont, auch in der Alltagswelt, ich meine, es gibt ja also Berge von Geschichten, die überliefert sind, die einem als Antwort auf diese Frage sofort erzählt würden. Das nicht immer mit dieser empirischen Untermauerung, aber jede Menge Geschichten von Taten, Handlungen, Ereignissen, Konflikten und so weiter und so weiter. Also der griechische Mythos ist vielleicht nicht Geschichtsschreibung in unserem Sinne, aber er enthält diese radikale Bejahung dieser Frage nach den Handlungen, nach den Erzählenswerten. Insofern kann man auch Homer und so weiter auf die Seite dieser spezifischen Interessenahme am zu Erzählenden rechnen, würde ich sagen. Dass natürlich diese griechische Tradition lang nicht so alt ist und dass sie ihre eigene Form von innerer Entwicklung hat, ist klar. Ja?
Eine Frage, also welche Rolle spielt denn dabei eigentlich die Wahrheit?
In welchem Sinne Wahrheit?
Also, ich sag mal, die griechische Mythologie ist ja nicht nach diesen Wahrheit so bestehenden aufgeschrieben. Also inwiefern kann man vielleicht vermuten, dass es so eine Art Geschichtsschreibung aus Selbstzweck ist? Also nicht, weil es passiert ist, sondern weil man halt das erzählen will.
Ich verstehe Ihr Problem. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, Ihre Frage, da sie ja unterstellt, dass das, was wir jetzt meinen, wenn wir Wahrheit sagen, also in einer bestimmten Weise beweisbar, ja, nachrechenbar, datierbar und objektivierbar, eine sehr spezielle Form von Erwartungshaltung enthält, die unter Umständen damals gar nicht so da war. Also die Frage ist, eine Geschichte wahr oder nicht, war in diesem ganz zugespitzten Sinne, die kristallisiert sich vielleicht tatsächlich eben dann mit dieser Form von sozusagen forschender Geschichtsschreibung heraus, was den Mythos aber nicht unbedingt disqualifiziert. Warum will man von Ereignissen wissen? Weil man wahre Ereignisse in ganz bestimmter Weise objektiv verzeichnen will. Das ist eine sehr moderne Vorstellung. Ja? Es gibt viele Gründe, von Ereignissen wissen zu wollen. Weil sie exemplarisch sind, weil sie spannend sind, weil sie ganz, also weil man sich als Nachfahr dieser Ereignisse fühlt oder wie auch immer. Und insofern ist das eine zurückprojizierte Fragestellung. Das, also für die Philosophen ist der klassische Ort, wo sich diese sozusagen Sachwahrheitsidee herausstellt oder auch in der griechischen Kultur sozusagen einspielt allmählich, ist dann Platon. Der diskutiert das abstrakt, das heißt, er lässt es Sokrates diskutieren, genau diese Frage nach der wahrheitsorientierten Überprüfung von Aussagen. Vorher müssen wir damit leben, das ist jetzt auch relativ fremd, vielleicht nicht ganz so fremd wie Ägypten, aber doch fremd für uns, dass es einen Wert, das unterschiedlichen Wert von Geschichten geben konnte, aber nicht unbedingt die Frage nach der Wahrheit der Geschichte besonders relevant war.
Ich meine, es ist halt der Vergleich bei Zeitauffassung oder Geschichtsauffassung zwischen Ägyptern und Ägyptern. Weil, also, irgendwie, was die Freunde vorgelesen haben von Herodot mit den Dokumenten, die gebaut wurden und so weiter, das sind die Sachen, die kann man sehen, kann man irgendwie beweisen, die kann man zeigen.
Aber Herodot ist der Grieche und er ist derjenige, der zeigt und beweist.
Ja.
Die Ägypter haben ihm offenbar nur erzählt, das hat der und der gemacht. Ob das stimmt oder nicht, es steht auf einem völlig anderen Blatt. Ne? Und also, ich komme da vielleicht, das ist ein bisschen Zeitproblem, aber ich komme vielleicht beim nächsten Mal darauf. Es gibt also ganz viele Punkte, wo die ägyptische Antwort auf Fragen, gerade also so zu sachbezogener Art, für die Griechen vollkommen unbegreiflich ist. Also die Frage, wo kommt das Nilhochwasser her? Antwort, ja, da ist der und der Gott dafür zuständig und es gibt da so eine bestimmte Stelle, da entspringt der Nil und die sieht so und so aus. Also überhaupt, das hat keine Kausalerklärung. Und aus griechischer Perspektive fragt man sich ja nun gut, wie kommt es jetzt irgendwie zu diesem eigentümlichen Rhythmus, er ist anders als andere Naturrhythmen, kann man das sich irgendwie erklären, gibt es da Zuläufe und Abläufe und so weiter, ja. Sie hatten sich.
Ja, also die einzigartige Frage noch ganz auch wieder nicht. Ich denke, wenn man sich jetzt mal die Aborigines in Australien anguckt, dann haben sie eine ähnliche Kultur entwickelt, oder? Die haben auch nicht aufgeschrieben, wo man alles irgendwie in ihrem Songleit oder in ihrem gesungenen Liederleit aufgehoben, sag ich jetzt mal. Das kommt doch eigentlich eben nahe, oder?
Denkbar. Also mit ähnlich und nahe wäre ich vorsichtig, weil, also ich weiß jetzt über die Aborigines ganz wenig. Was wir sagen können, ist, es ist sehr, nach wie vor, sehr, sehr viel weiter nochmal weg von unserer eigenen überblickbaren Logizität, sag ich mal, Vorgeschichte, als die Ägypter. Was Ägypten angeht, haben wir immerhin also eine erkennbare Linie, die zurückführt bis an die Schwelle, sagen wir mal, mindestens dieses griechischen Staunens vor dem Ägyptischen. Und bestimmter Beschreibungen, Überlieferungen und so weiter, auf die ich jetzt zurückgreife. Die Aborigines sind sozusagen, wenn man die abendländische Perspektive und ihre Rolle für die abendländische Tradition zum Kriterium macht, sind sie sozusagen auf dem Mond. Also sie haben bis jetzt vor kurzem keinerlei Reibungsphänomene mit der europäischen Kultur hervorgebracht. Das ist jetzt ganz neu, Datums und dann eine ethnologische Frage. Aber könnte man natürlich nachfragen. Ich wollte jetzt auch nicht behaupten, dass das alles singulär ist. Ich wollte das exemplarisch zeigen. Und man, also die Art, wie man herangeht, lässt sich sicher auf viele fremde, kulturelle, sei es zeitlich weit weggelegene oder räumlich weit weggelegene Kontexte anwenden.
Thank you.
Also ich gehe jetzt in der Vorlesung so vor, dass ich erstmal versuche, den Sinn für die Fremdheit und für die Unterschiede zu schärfen. Aber ich denke, dass Sie recht haben. Es gibt viele Einsprengsel in unseren, möglicherweise sogar noch in unseren aktuellen Praktiken, aber natürlich in der historisch noch näher verknüpften Zeit wahrscheinlich noch besser erkennbar, in denen sich zeigt, dass das nicht sozusagen wie mit dem Messer abgeschnitten verschwindet, sondern dass es sich immer um Brüche, Risse, Wandel handelt oder Prozesse des Wandels handelt, in denen bestimmte Momente möglicherweise in verwandelter, in umkodierter Form, aber auch wiederzufinden sind in Zeiten danach oder in anderen Kontexten. Und das Erinnern, der Umgang mit dem Tod, der Umgang mit dem Nicht-Vergessen der Gestorbenen und so weiter, das sind Großinstitutionen, in denen feine Mischungen unterschiedlichster Elemente das zusammensetzen, was jeweils wirklichkeitsprägend ist. Es ist nur schwierig, wenn man weit weg ist, sehen die Dinge immer sehr ähnlich aus. Also ich plädiere erstmal dafür, die Unterschiede zu sehen. Aber wenn ich jetzt hier versuche, Differenzen rauszustellen, verstehen Sie es nicht so, dass ich diese möglicherweise unterschwellig vorhandenen Einschlüsse oder Einschüsse des Vergangenen damit leugnen wollte. Würde. Also ich würde eher sagen, gucken Sie mal, es fällt einem selber dann auf. Es ist sozusagen so ein Aha-Effekt zweiter Stufe. In dem Moment, wo man also so einen fremden Praxisraum ahnt, ist natürlich das Erste erstmal die Anstrengung, sozusagen diese neue Farbe sehen zu lernen. Aber das Zweite legt sich sofort auch nahe, die Frage, kann ich diese neue Farbe, jetzt wo ich sie mal gesehen habe, vielleicht auch erkennen als Teil des Farbspektrums, in dem ich selber stecke. Nur vorher konnte ich es gar nicht sehen, weil ich diesen Fremdheitssinn gar nicht hatte. Also keine Denkverbote, was solche Assoziationen angeht, sagen wir mal so. Ich gehe da aber in der Vorlesung jetzt nur sehr vorsichtig drauf ein, weil ich, wie gesagt, von der Herangehensweise eher glaube, dass die Dinge noch viel fremder sind, auch in den uns vermeintlich nahen Epochen, als wir so denken. Also, was tut ein Mönch, wenn er betet oder wenn man kollektiv betet? Es mag was mit Erinnern zu tun haben und wir verwenden auch dieses Namenwort. Aber ob das in irgendeiner Weise, also jenseits bestimmter ritueller Techniken, das gemeinsame Murmeln, sagen wir mal, oder irgendwas in der Art, wirklich vom Sinn her verwandt ist mit dem, was eine Gruppe von ägyptischen Priestern tut, wenn es um den Sonnenlauf geht. Was sicherlich Stränge sind, die sozusagen sich weniger vergessen als anderes, sind die Techniken, die verwendet werden. Also die Techniken, das sind ja nicht nur Geräte. Ägypten hatte auch Uhren, also auch der Beginn der Uhrenzeit. Es sind nicht nur die Geräte, die sozusagen mehr Bestand haben als der Sinn, in dem sie phasenweise sozusagen zu funktionieren hatten, sondern es sind auch die Körpertechniken, also die sozialen Techniken. Und das also gemeinsame Murmeln oder Sprechen, das rhythmische Sprechen, ich komme auf den Rhythmus beim nächsten Mal auch nochmal zu sprechen, das Tanzen möglicherweise, bestimmte Körperbewegungen und so weiter, das sind auch Techniken. Und diese Techniken haben einen langen Gebrauchswert, auch wenn die Kontexte sich ändern. Die werden umkodiert sozusagen, ja. Ich verstehe Sie jetzt gerade nicht wegen der Uhr.
Als Technik, das ist aber auch was völlig anderes.
Also es ist sicher reizvoll, diesen Verknüpfungen nachzugehen, gerade für den Kontext der Schriften, die zurückreichen bis in Direktkontakte mit der ägyptischen Kultur. Also Auszug aus Ägypten ist ja sozusagen ein auch so ein mythologisches Grundmotiv, das aber tatsächlich auch was mit dieser Kultur, interkulturellen Zone zu tun hat. Und sicherlich ist eben das nicht nur eine Abgrenzung von der ägyptischen Kultur gewesen, sondern auch sind da Wiederaufnahmen oder Fortschreibungen oder dergleichen in der israelitischen Tradition dann. Also ist ein Riesenthema. Kann ich hier leider alles nicht so vertiefen. Wir kommen aber auf die christliche Vorstellungswelt natürlich noch zu sprechen. Allerdings die jüdische, ich zögere zu sagen, Zeittheorie, also Tradition von zeitkulturellen Praktiken und religiösen, mythologischen Kontexten dazu werde ich nicht behandeln. Also das überfordert mich, ist nicht mein Bereich, also kann ich einfach nicht. Und es ist auch, würde ich sagen, ich fände es ziemlich prekär, das Etikett Philosophie da einfach drauf zu kleben. Also überhaupt auch Fragen, die sich sozusagen eigentlich nur religionskundlich und religionsgeschichtlich klären lassen. Daher begrenze ich mich auf sozusagen die rationalistische Tradition, für die griechische Philosophie dann doch steht. Aber das ist sozusagen eine Beschränkung auf das, wofür das Werkzeug der Philosophie vielleicht angemessen angewendet werden kann. Wie gesagt, ich hatte ja auch diese etwas kruckelige Zeichnung gemacht für die Unternehmung, wie ich jetzt mit diesem Grenzproblem umgehen wollte, diese Grenze sozusagen als Doppelgrenze zu betrachten, die wir, wenn wir versuchen, dahin zurückzufragen, nicht mit einem Mal und schon gar nicht objektiv klären können, sondern wo wir vielleicht mit der Not so umgehen können, dass wir so eine Art Doppelbewegung organisieren und die als nur perspektivisch beschreibbare Grenze betrachten. Einmal sozusagen im Zugang von außen und zum anderen mit diesem, ja, in dem Versuch sozusagen von innen her zu denken. Aber vielleicht haben Sie noch ein bisschen Geduld. Bewahren Sie solche Fragen auch, stellen Sie sie auch weiter. Okay, soll ich jetzt weitermachen, weil jetzt, wenn wir jetzt noch weiter diskutieren, wird es zeitlich ein bisschen knapp. Ich hoffe aber, dass am Schluss noch Zeit bleibt, sodass wir dann vielleicht noch mal kurz jetzt dann schon stärker aus der griechischen Perspektive diskutieren können. Vier Punkte wollte ich noch nennen im Blick auf die vergangene Sitzung, die ich fixiert hatte als Aha-Effekte, sagen wir mal, sie haben was mit dieser Außenperspektive zu tun, die wir mit den Kulturhistorikern gemeinsam auf Ägypten gewählt hatten, aber es sind doch allgemeine Zusammenhänge, die da erkennbar werden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die sozusagen einen überkulturellen oder überhistorischen Charakter haben, aber es ist ein begründeter Verdacht, dass wir es hier mit allgemeinen Momenten zu tun haben, die uns beim Thema Zeittheorien auch im Weiteren in Varianten wieder begegnen können. Vier Punkte. Der erste war, dass offenkundig, und das zeigt eben schon das ägyptische Beispiel, so sehr wir es nur von außen studieren können, das Problem, dem wir den Eigennamen Zeit geben, nicht ganz abzutrennen ist von der Notwendigkeit des Erzählens eines Ganzen. Also von einem Mythos oder irgendwie etwas von diesem Typ. Selbst die ägyptische Kultur hat diese Vorgeschichte und organisiert sich sozusagen dieses tabellierende, nicht-geschichtliche in einem Kontext, der erzählt werden kann und erzählt werden muss. Also es gibt eine Art erzählgeschichtliche Dimension und eine unmittelbarere Strukturiertheit der Zeit, und die beiden lassen sich nicht vollständig voneinander trennen. Wir können sozusagen nicht nur lokal über Zeitpraktiken reden, sondern dieses Eingebettetsein in eine Anstrengung, das Ganze zu erzählen, ist auffallend. Zweiter Verdachtspunkt sozusagen, das könnte auch was Allgemeines sein, die Sprache, Also zum Beispiel die grammatischen Zeitstufen. Ist nichts der Zeiterfahrung oder auch der Darstellung von Zeit Äußerliches, sondern das Repertoire der sprachlichen Zeitstufen ist mit dem So-Sein der Zeitwirklichkeit einer Gesellschaft unmittelbar verflochten. Die Sprache gehört sozusagen zum Bindegewebe des Zeitsinns und des Zeitbewusstseins und auch der realen Praktiken, Techniken und so weiter, die in der jeweiligen Epoche dann hervorgebracht werden und den Alltag bestücken. Dritter Punkt. Zeit ist nichts Verhaltensneutrales. Eine zeitliche Struktur ist nicht sozusagen weit weg oben am Himmel und in sich neutral, sondern sie impliziert nahezu zwingend für die Individuen und für den sozialen Raum eine ethische Forderung. Zeit muss gelebt werden, durchlebt werden und damit ist sie immer ja, von einem, ich will es nicht sagen existenziellen, aber von einem hohen, drängenden Wert für die Individuen. Nicht nur folgt also aus einer Zeitstruktur, die an sich irgendwie neutral wäre, eine ethische Aufgabe, die man daraus ableiten kann oder man lässt es, sondern das Phänomen Zeit ist regelrecht in eine ethische Aufgabe verstrickt. Also Sie haben in dieser ägyptischen Welt diese Struktur der Sorge, zum Beispiel, also verschiedene Fragen, also verschiedene Dimensionen von Besorgtheit, von Fürsorge, von kümmernder Anstrengung, die unmittelbar mit diesen, mit der Zeitstruktur verbunden ist. Stichwort war da dieses das Tun der Maat, Sie erinnern sich, dieses eigentümliche Wort, was Gerechtigkeit, auch, also normative und sozusagen rationale, deskriptive Komponenten verbindet. Vierter Punkt, auch in der ägyptischen, weit weggelegenen Epoche ist der Garant der Dauer keineswegs etwa die äußere Natur. Ägypten ist eine technische und auch eine naturbeobachtende Kultur in hohem Maße, aber Ägypten hat im Grunde vielleicht sogar ein noch abstrakteres zeitliches System mit dieser Dauerherstellungspraktik als Kulturen danach. Entscheidend ist nicht das Materielle, der Stein, der als solcher irgendwie Sicherheit geben würde, oder die Mumie oder die Sonne als Objekt, sondern es geht um diese permanente soziale Anstrengung der Dauer und der Dauer und Fortdauer sichernden Erinnerungsarbeit. Also entscheidet die Praxis, diese abstrakte Vorstellung der Erinnerung und die Praxis des Erinnerns, das Tun und Sagen der Maat. Naturgesetze oder irgendetwas in dieser Art sind es nicht, die beispielsweise der Stein als temporal relativ stabil verkörpert, sondern es ist dieses Gesetz des Erinnern-Sollens, Erinnern-Müssens. Gut, also diese vier abstrakten Punkte einfach nochmal fixiert, wir kommen darauf im Laufe der Vorlesung zurück. Wir sehen, dass das unbekannte Feld der ägyptischen Memorialkultur uns gleichzeitig befremdet und in seiner Fremdheit fasziniert. Wir können zwar ahnen, das ist jetzt ihr Problem, dass für uns, dass uns bestimmte Errungenschaften von dort her überliefert worden sind. Vor allem, das habe ich schon gesagt, die technischen Errungenschaften, wie die Sonnenbeobachtung, der präzise durchzählbare Kalender, Uhren und überhaupt, sagen wir mal, astronomische Herangehensweisen. Wir ahnen aber auch, dass etwa die Astronomie der Ägypter nahezu den umgekehrten Zweck hatte, wie in der neuzeitlichen Naturwissenschaft, die wir kennen. Das heißt, wir haben Praktik, Verzeichnen, Registrieren von Bewegungen am Himmel und es hat im Grunde beinahe den umgekehrten Zweck, wie die Naturforschung des uns vertrauten Typs. Dies nur als Beispiel, wie das Technische sozusagen ganz unterschiedliche Kontexte haben kann. Während wir die Bewegungen der Gestirne als naturgesetzmäßig geregelte und als zuverlässig wiederkehrende Bewegung, wir denken Kreisbewegung, interpretieren, Und zum Beispiel kleine Abweichungen in diesen Bewegungen der Gestirne geradewegs als Hinweis auf noch unbekannte neue Regelmäßigkeiten interpretieren. Sie kennen das. Die Entdeckung der Planeten. Mathematisch ist das so vonstatten gegangen, dass man ein determiniertes Universum annimmt. Und wenn es kleine Unregelmäßigkeiten im Planetenlauf gibt, ist das ein Indiz dafür, dass da möglicherweise noch ein anderer Körper mit Gravitationskräften auf diese Kreisbahn einwirkt. Und man kann dann mathematisch versuchen, dieses noch unbekannte Gestirn zu entdecken. Auf diese Weise hat die mathematisch arbeitende Astronomie der Frühneuzeit Stück für Stück sozusagen den Himmel mathematisch erschlossen. Das war auch das Ziel der Himmelsbeobachtung, die kleinen Abweichungen zu finden, weil man ja wusste, alles ist regelmäßig. Das heißt, finde ich die Abweichung, kann ich neue Objekte, da ich die Regeln kenne, errechnen. Für die ägyptischen Astronomen ist die Regelmäßigkeit am Himmel genau das, was in Frage steht. Das, was notfalls durch eine spirituelle Anstrengung erst geschaffen werden muss. Es wird also nicht wie bei uns die Regelmäßigkeit unterstellt und die Abweichung als verborgene neue Regelmäßigkeit gedacht, sondern die Regelmäßigkeit existiert eigentlich gar nicht, oder wenn überhaupt nur vorläufig, und wird sozusagen als das, was permanent auf dem Spiel steht, betrachtet, wenn die Ägypter den Himmel ansehen. Während die neuzeitliche Astronomie den Himmel beforscht, um das Neue zu entdecken und den Raum der schon vorhandenen Gewissheiten zu vergrößern, richtet sich die Aufmerksamkeit der ägyptischen Astronomie auf den Himmel in der Sorge, etwas Neues zu sehen. Oder besser, der Begriff der Neuheit passt nämlich da eigentlich ja gar nicht, in der Sorge, etwas Irreguläres und daher Bedrohliches, Unbeständiges könnte sich anzeigen am Himmel. Also, Sie sehen, wie dieselbe Akribie in der Naturforschung und auch die Suche nach der Abweichung einen vollständig unterschiedlichen Sinn hat. Sie hatten sich noch gemeldet? Weder noch Krisenmomente. In diesem Moment ist sozusagen hält die ganze Kultur den Atem an, diese Arbeit an der Rettung des Fortbestands der Welt intensiviert sich. Also radikale Krise. Die Regelmäßigkeit ist nicht der Punkt. Also es wird verzeichnet, aber nicht auf eine naturgesetzliche Regel rückgeschlossen, sondern es ist sowieso die Frage, ob es immer weitergeht, selbst dann, wenn die Sonne regulär läuft. Also es wird verzeichnet, aber es wird nicht in unserem Sinne sozusagen die mathematische Gesetzmäßigkeit als Regelmäßigkeit gedeutet. Und daraus geschlossen, naja, das kommt ja regelmäßig, also wird die Sonne, wenn sie jetzt weggeht, auch wiederkommen. Nee, das ist der Punkt. Es ging nicht um Hoffnung auf Regelmäßigkeit, sondern es ging um Hoffnung auf Fortgang. Ob das in unserem mathematischen Sinne regelmäßig ist oder nicht, ist dabei nicht der entscheidende Punkt gewesen. Sie stand immer auf dem Spiel, die Welt. Also umgekehrt würde, ich spekuliere jetzt etwas, aber wahrscheinlich würde der ägyptische Priester, dem man sagt, das ist doch die letzten 100 Jahre immer alles ganz regelmäßig gewesen, gesagt haben, ja, wir haben auch gute Arbeit geleistet. Ja. Also das heißt, das ist Resultat der Anstrengung, aber das bedeutet überhaupt nicht, dass daraus ein prognostischer Wert entsteht, so wie wir gewohnt sind, Regeln zu interpretieren. Dass wir sagen, ist klar, so und so viele Fälle, also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der nächste Fall auch so. Ja, aber man kann es eben nicht wissen. Ich kann auch ganz anders laufen.
Ja, okay, aber wenn ich
oder ausbleiben, wie es ist ja manchmal tut. Also Sie unterstellen sozusagen eine Modellierung, die in diese ägyptische Astronomie so nicht passt. Diese ganze Vorstellung vom gesetzmäßigen Charakter dieser Abläufe ist sozusagen, also stammt von unserer Seite. Man kann mit großer Sorge und Sorgfalt sich der Himmelskunde widmen und gar nicht auf Gesetze oder determinierte Verhältnisse schließen, sondern das sozusagen in einer ganz anderen Art und Weise wahrnehmen. Ähnlich, sage ich mal, wie, und da hätte es ja durchaus, wäre es ja durchaus triftig, wie man Dynastien verzeichnen kann. Aber daraus ist ja auch keine Regelmäßigkeit ableitbar. Also da liegt eher die Analogie. Ja? Die Abfolge der Königsgenerationen und die Abfolge der Sonnenaufgänge. Das kann mit dem 331. König vorbei sein. Ist einfach fremd für uns. Ja, das ist es. Es gibt so erstaunliche Phänomene. Da würde wahrscheinlich der ägyptische Astronom noch viel mehr nennen können, was man alles an irregulären Dingen sehen kann. Manchmal ist der Mond dann doch tagsüber da. Und also so, ja. Das ist sozusagen eine phänomenologisch ganz anders beschaffene Perspektive. Also ich empfehle, Bücher zu konsultieren. Also wo das entfaltet wird, dann wird es einem etwas klarer, wie fremd man also für unser Gefühl, man tatsächlich dieses sozusagen technisch ähnlich beschaffene Geschäft der Himmelskunde betreiben kann.
Kann man nicht nur sagen, das ist eine Art magisches Denken, das auch, sagen wir mal, bei kleinen Kindern auch vorherrscht. Also wenn kleine Kinder auf ihren Schulweg laufen und nicht auf die Ritzen treten, dann geht alles gut. Sie müssen sehr sorgfältig darauf achten, dass sie nicht auf die Ritzen treten, dann kommen sie gut irgendwo an.
Mhm.
Dass es vielleicht so in diese Richtung geht, so magisch, wenn ich alles richtig mache, dann verläuft es irgendwie so, dass alles gut geht. Und wenn ich das nicht mache, steht alles ständig auf der Kippe.
Mhm.
Und so, dass diese ist ja eine existenzielle Unsicherheit, das Grundkonzept. Ich bin mir meiner Existenz nicht sicher, weil ich muss bestimmte Rituale einhalten, sonst geht das alles ganz furchtbar schief. Sonst kommt der Himmel nicht über die Ufer, dann habe ich im nächsten Jahr nichts, keine Ernten mehr oder wie auch immer.
Mhm.
Wenn man sich dieses Konzept anguckt, kommt man vielleicht ein bisschen auf die Genauigkeit der Beobachtung, die dann wichtig ist, aber aus einem anderen Grund, als wir sie dann sehen.
Ja. Also das wäre eine Möglichkeit, das zu fassen, sozusagen in modernen Worten. Wobei wahrscheinlich das nicht ganz so eine rein defensive Kulturlage ist, also, sondern ich stelle mir vor, wie gesagt, wir spekulieren jetzt ziemlich, ist etwas wild, dass diese Praxis des Erinnerns, dieses Eingebettetsein wirklich in ein, wir sagen Netzwerk, wenn man sich überlegt, jeder erinnert jeden, es ist also eine atemberaubende Dichte von sozialer Zugewandt, von Praktiken, die das absichern, dass das auch eine starke Identität geben kann. Also dass man sozusagen in diesem Erinnerungsgeflecht gut aufgehoben, auch mit einem starken Wirklichkeitsgefühl und also einer Sicherheit sich in der Welt bewegen kann.
Sterblichkeit.
Ja, also
in gewisser Weise.
Und das hat ja extrem lange funktioniert. Also wenn man sich das anguckt, das ist jetzt nicht Das muss ein sozusagen auch existenziell erfolgreiches Modell gewesen sein. Es ist eine ungemein stabile Kultur gewesen. Okay, ich springe jetzt wieder die Frage nach dieser Doppelbewegung. Denn was ich jetzt anbieten wollte, war jetzt, nachdem ich jetzt so lange diese Metapher der Außenbeschreibung ausgereizt habe, ein Zugang, der den man mit einer gewissen Vorsicht dann vielleicht als diesen, für diesen zweiten Pfeil nehmen könnte. Und es ist letztlich derjenige, den wir in unserer sozusagen Selbsterinnerungskultur oder der Ausarbeitung unserer eigenen Herkunft und Vergangenheit in der Geschichte und auch in der philosophischen Verstehensgeschichte mindestens genauso selbstverständlich zu verwenden gewöhnt sind. Also die Vorgeschichte unserer Zeitbegrifflichkeit von innen her abgetastet. Was ist sozusagen das, der äußerste Rand dessen, was wir selbst finden können als Spur oder erste Spur oder frühe Spur der unserer eigenen Zeitvorstellung, sage ich jetzt mal bewusst so pathetisch. Also ich hatte den Herodot schon vorgelesen und Sie haben gemerkt, der Autor, der hier spricht, ja, der spricht direkt zu uns. Also wir können diesen Blick sozusagen ohne weiteres vertraut finden. Und das, was wir da vertraut finden und können und was wir sozusagen spontan begehen können, ich hatte schon gesagt, das hat mit der Sprache natürlich was zu tun, wenn man das, sagen wir mal, so bildlich gesprochen als Innenraum bezeichnen würde, wie kann man den eingrenzen oder abgrenzen? Und ich denke, es ist mehr oder weniger ein Topos, wir pflegen zu sagen, Griechenland, die Griechen, das Griechische, die griechische Antike. Das ist natürlich ein ganz vages Wort und die Frage wäre, wo liegt das eigentlich? Also es ist natürlich geografisch, sprachlich, kulturell irgendwie eingrenzbar. Man könnte auch an die griechische Kultur genauso rangehen, wie Jan Aßmann an die ägyptische Kultur rangeht. Das ist nicht der Punkt, sondern wieso ist sozusagen Griechenland, das Griechische, für uns von innen her das sozusagen, was unsere eigene Vorgeschichte ausmacht. Die Frage ist nicht beantwortbar, aber es, also sie stößt uns mit der Nase drauf, dass es da etwas gibt. Hegel hat das ein bisschen liebevoll, ironisch, mal lapidar in dem Satz ausgedrückt, bei dem Namen Griechenland ist es dem gebildeten Menschen in Europa, insbesondere uns Deutschen, heimatlich zumute. Und diese Anmutung, das können wir verstehen, das ist sozusagen unsere Tradition oder dergleichen, die hat tatsächlich etwas von diesem diffusen ja, was man so Heimatgefühl oder wie auch immer nennen könnte, was immer das sei, sicherlich eine fragwürdige Angelegenheit und schwer rational einzugrenzen. Es ist aber so, was die griechische Tradition angeht. Und ich spiele das jetzt sozusagen nicht, weil ich sagen will, dass das sozusagen die wahre Perspektive ist. Ich spiele diese Sicht durch, jetzt mal, und zwar relativ konsequent, und das hieße, dass ich eben auf diese äußere Perspektive verzichte. Also die Eingrenzung durch kulturhistorische Faktenlagen, Objektivierungsstrategien diesen Typs. Wir nehmen es als Text, als Überlieferung, als für uns prägend, wofür Griechenland steht. Gemeint ist dann natürlich die griechischsprachige Überlieferung, die Mythen, die auch heute sozusagen, also jedenfalls manchmal so zur Schul- und Kinderliteratur gehören, wie vielleicht Grimms Märchen und dergleichen, die klassische Bühnenliteratur, dann die Geschichtsschreibung, Herodot zum Beispiel, etwa ab 450 vor Christus, und dann die irgendwie auch in jeder größeren Geschichte der Philosophie so vorweggestellte frühe Reflexion, die nicht mythologischer Natur ist, auch nicht in dem Sinne künstlerisch, und die wir, ja, da gibt es jetzt unterschiedliche Überschriften, irgendwie archivieren als die naturphilosophische Reflexion, als die vorplatonische, als die vorsokratische Phase der Philosophie. Äh, ich weiß nicht, also man kann auch mal unterscheiden, ionisch, eleatisch oder so, als Schulen unterscheiden. Das ist ein bisschen vage, wie damit umgegangen wird. Es ist aber klar, das ist irgendwie ein Überlieferungsraum. Und das ist Griechenland, sozusagen weder geografisch jetzt mal noch im engeren Sinne sozusagen sprachsystembezogen, sondern als ein bestimmter kanonischer, eine Menge von kanonischen Texten oder von kanonischem Stoff. Ich hatte den Herodot schon verwendet, um ihn zu zeigen, hier ist etwas anders, also sozusagen als Kostprobe. Herodot selbst staunt vor dem ägyptischen Phänomen, er beschreibt es und er arbeitet selbst anders. Man könnte sagen, sachlich forschend oder wie auch immer, jedenfalls gibt es da eine komplett andere Haltung, die aus dem Text spricht. Und diese komplett andere Haltung wird sozusagen diesem Griechenland zugeschrieben. Das ist sozusagen die Zone, in der das zu Hause ist und in der dann auch wir zu Hause sind, wo dieses Heimatgefühl sich irgendwie dran festmacht. Man kann versuchen, das in Kurzformeln zu beschreiben, was das Neue, das radikal Neue oder radikal Andere oder wie auch immer uns radikal Vertraute, spontan Erkennbare an dieser eigentümlichen Positionierung griechischer Texte, und zwar insbesondere dieser Texte, also dieser sozusagen denkenden Texte, ist. Man kann, ich nenne mal so ein paar Formeln, die werden Ihnen auch begegnen, wenn Sie so, was weiß ich, kleine Weltgeschichte der Philosophie oder so diese frühen Kapitel aufblättern oder auch, es gibt ja viel, viel, viel Sekundärliteratur über die Vorsokratiker, wenn Sie sich damit befassen. Man kann zum Beispiel sagen, das Neue ist eine neue Form der Freiheit, bricht da in die Welt. Das griechische Denken dokumentiert eine bestimmte geistige Unabhängigkeit, die ihresgleichen sucht. Also das zum Beispiel ist der Standpunkt Hegels. Man kann als das spezifisch Griechische eher sozusagen die praktisch-technische Seite einer Neugierkultur hervorheben, eine spezifische Fragerichtung oder Frageweise, ein Fragestil, der insbesondere mit der Philosophia beginnt. Man kann auch, das war der Punkt, den hatte ich, Sie hatten das angesprochen, ich hatte schon darauf hingewiesen, man kann auch die Sach- und Wahrheitsorientierung, also einen neuen Typ von Vernunftkultur, als das radikal Neue, das sich hier in dieser frühen Phase des griechischen Denkens anbahnt, herausheben. Man kann also die Frage nach der Sache und die Kultivierung von Kriterien für die Wissbarkeit von Sachen als den Beginn der Episteme, also der Wissenschaft, herausheben. Und dann wäre das die besondere Leistung der griechischen Kultur, dass sie Episteme, also die Wissenschaft, von der bloßen Meinung, der Doxa, zu unterscheiden beginnt. Oder auch die Episteme von dem Mythos unterscheidet, also der bloßen Erzählung. Man kann auch sagen, ein weiterer Punkt, um diesen Topos, also das Neuen des Griechischen einzukreisen, man kann auch sagen, der spezifische Rationalitätstyp, der hier entsteht, beginnt mit dem Staunen. Taumazein, Staunen. Bei Heidegger, bei Gadamer und so weiter finden Sie das herausgegeben. Und in der Tat gibt es ja, herausgehoben meine ich, in der Tat gibt es Dokumente, also Platon selbst beispielsweise, die genau darauf hinauslaufen. Ich zitiere mal kurz Platon, Theaetetos spricht in dem Dialog Theaetet zu Platon, nachdem Platon ihm einiges an Widersprüchlichkeiten vor Augen geführt hat, also spricht der Schüler, wahrlich bei den Göttern, Sokrates, ich wundere mich ungemein, wie doch dieses wohl sein mag, ja bisweilen, wenn ich recht hineinsehe, schwindelt mich ordentlich. Und dann antwortet Sokrates, ja, also der Theodoros, mein Lieber, der hat, glaube ich, von deiner Natur ganz richtig geurteilt. Denn, Zitat, gar sehr ist dies der Zustand eines Philosophen, die Verwunderung. Genau also das Gefühl, die unmittelbare Erfahrung des Staunens. Ja, es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als dieses. Und wer gesagt hat, Iris, also die Götterbotin, sei die Tochter des Taumas, des Staunens, scheint ihre Abstammung nicht übel getroffen zu haben. Also ein weiterer, sozusagen emblematischer Punkt, wo man sagen kann, also das fasst eigentlich das Neue, das Staunen, eine Kultur, die sich zum Staunen bekennt, als Praktik und als theoretisches Motiv. Es gibt auch Philologen, die sagen, man könne dieses griechische Wort Philosophia im Grunde genau in dieser Richtung am angemessensten übersetzen, also jetzt tatsächlich für den damaligen Sprachgebrauch. Es hätte nämlich im Grunde weniger mit Liebe zur Weisheit, was man so gerne sagt, oder mit Wahrheitssuche oder dergleichen zu tun, dieser Terminus Philosophia, sondern das Wort hätte im Grunde viel irdischer tatsächlich Wissbegierde gemeint oder Neugier, und zwar durchaus auch frivole Neugier, also zudringliche Neugier, jemand, den man sozusagen überhaupt nicht richtig einschränken kann in seiner Art und Weise, alles wissen zu wollen. In diesem Sinne haben vielleicht dann diejenigen recht, es ist ein weiteres sozusagen Angebot, dieses eigentümliche verstehend zu benennen, was die frühe griechische Welt auszeichnet. In diesem Sinne ist es vielleicht nicht das Freie einfach nur, sondern das Spielerische, das Verspielte oder eine bestimmte neue Mischung von Spiel und Ernst. Was das für Spezifische an der griechischen Sprache, an der griechischen Argumentationskultur und an der dazugehörigen politischen Lage ausmacht. Damit wäre das griechische Denken sozusagen im Überschwang entstanden, als spielerisches, vielleicht luxurierendes Element. Und in diesem Sinne hat beispielsweise Nietzsche die vorsokratischen Texte gedeutet. Er hat betont mehrfach, dass die Griechen nicht irgendwie eine besondere Bildung gehabt hätten, eher weniger als andere konkurrierende Kulturräume. Sie hätten aber das Philosophieren dadurch gestiftet, dass sie richtig angefangen hätten, sagt Nietzsche, nämlich nicht erst in der Trübsal, also nicht bloß als defensives Denken, das sozusagen operationalisiert, wenn man nicht mehr weiterkommt, sondern im Glück. Das ist also die Formel, die Nietzsche prägt, die dieses Moment sozusagen des gedanklichen Überschwangs als dasjenige benennt, was hier das Neue ausmacht. Also jedenfalls war es anders. Fortgeschritten, das sagen wir natürlich jetzt aus unserer Sicht, weil wir unsere, also sagen wir, die auf der griechischen Flexibilität, Leichtigkeit, Komplexität aufgebaute Vorstellung des Funktionierens, des Besseren, des fortgeschritteneren Funktionierens von Sprache dabei unterlegen. Aber es ist sicherlich eine ganz andere Schriftlichkeit, was bestätigt unseren Verdacht, dass die Sprache das unmittelbar durchdringt, was man mit ihr machen kann. Andererseits ist natürlich da ein Henne-Ei-Problem. Also haben die Griechen so eine Sprache, weil sie eben anders kommunizieren, oder kommunizieren sie anders, weil sie so eine Sprache haben? Das kann man sicher nicht einfach sozusagen als Folge einer irgendwie vom Himmel gefallenen anderen Sprache interpretieren. Aber der Zusammenhang ist auf jeden Fall wichtig. ich bin jetzt ein bisschen knapp, weil ich mindestens noch zeigen wollte, wovon ich reden wollte. Ja, ich habe auch, ich gucke immer mit Sorge auf die Zeit.
Ja. Und das eine Stunde wiederholen, ich glaube, die Zeitstruktur ist ein bisschen disproportional.
Okay, also wir versuchen so eine Mischung zu organisieren. Ich lasse auch mal eine halbe Sitzung bewusst Platz, sodass wir dann diskutieren können. Ja. Gut. Also. Ich habe Ihnen mitgebracht das älteste Originalfragment aus vorsokratischer oder wie man so auch zu sagen vielleicht ionischen naturphilosophischer Zeit, und zwar den sogenannten Spruch des Anaximander. Das ist sozusagen heiliges Traditionsgut. Ich habe Ihnen mal die Seite kopiert. So sieht das aus, wenn man den Text in der Ausgabe sich ansieht, die maßgebliche Ausgabe ist, Diels Kranz, Fragmente der Vorsokratiker, da finden Sie alles, was überliefert ist, sowohl die direkte als auch die indirekte Überlieferung. Das Besondere des sogenannten Spruches des Anaximander, es sind also nur drei ganz kurze Stellen, ist, es ist original. Also es ist nicht wie vieles, zum Beispiel Thales und dergleichen, nur indirekt überliefert. Das ist das erste, also in gewisser Weise könnte man pathetisch sagen, das Gründungsdokument der originalschriftlichen oder original überlieferten philosophischen Textgenealogie bis heute, die sich natürlich dann unendlich verbreitert hat. Und um das kurz zu zeigen, ist ein bisschen verwirrend, was man hier alles sieht. Sie haben hier den griechischen Text, drei Teile, wie Sie sehen, hier unten die Übersetzung und bestimmte Zusatzinformationen, die, das ist eine kritische Ausgabe, dann jeweils mit angebracht sind. Ich könnte jetzt versuchen, Ihnen den Satz schmissig auf Griechisch vorzulesen, aber da mache ich mit der Betonung wahrscheinlich ein eher dann den Spannungsbogen wieder zerstörenden Fehler. Auf Deutsch übersetzt Diels Kranz, das heißt, das ist also das ist nochmal geändert worden in 50er Jahren, übersetzt die amtierende Auflage den Text hier oben, also diesen relativ längeren, der da beginnt mit Archäen. Folgendermaßen, ich lese es vor, steht da, Anfang und Ursprung der seienden Dinge ist das Apeiron. Woraus aber das Werden ist, den seienden Dingen, in das hinein geschieht auch ihr Vergehen, nach der Schuldigkeit. Denn sie zahlen einander gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Zeitanordnung. Sie sehen, in diesem Gründungstext ist von der Zeit die Rede. Es ist sozusagen eine dünne Spur einer Zeittheorie. Und es gibt dann noch zwei weitere Sätze, die überliefert sind. Das Apeiron ist ohne Alter, das Apeiron ist ohne Tod und ohne Verderben. Das ist alles, was überliefert ist. Die Form dieser Sätze ist von erschlagender Wucht und der Inhalt zunächst vollständig rätselhaft. Aber ich denke, wir erkennen doch zumindest jetzt auf Anhieb, dass es sich wahrscheinlich weder um eine theologisch-religiöse Aussage handelt. Jedenfalls gibt es da in dem Sinne keine Hinweise. noch um eine moralische Anweisung, noch in unserem Verständnis um Dichtung oder um ein Stück Erzählstoff. Es scheint sich um eine Sachaussage zu handeln, und zwar eine Allgemeinaussage über die Welt oder die Verfassung der Dinge im Ganzen. Und in diesem Sinne, auch wenn wir jetzt sozusagen mit dem Inhalt erstmal noch gar nicht viel anfangen können, handelt es sich um die Feststellung einer abstrakten Wahrheit. Vorgetragen wird sie als frei schwebende These, das heißt als These einer Einzelperson, also als These des Anaximandros. Es fehlt jeglicher autorisierende Zusatzhinweis, der Verweis, die Götter haben gesagt oder bestimmte, sagen wir mal, Quellen, heilige Bücher oder dergleichen, die den Wahrheitsanspruch dieser Aussage nochmal zusätzlich im Text irgendwie verbürgen sollen. Also jedenfalls, wenn wir davon ausgehen, dass das so sozusagen zwar kurz, aber vollständig überliefert ist, dann handelt es sich um sozusagen einen sich selbst tragenden Satz, eine Aussage, die allgemeiner Natur ist und die ohne Verweise auf weitere göttliche oder andere theologische oder empirische Quellen zunächst mal auskommt. Man mag bei diesem Satz vielleicht am ehesten an Orakelsprüche denken, wegen der Dunkelheit des Sinns. Aber auch Orakelsprüche haben eigentlich einen anderen Charakter, denn sie sind ja Antworten, die Fragern gegeben werden, sie haben einen Adressaten. Und diese Sätze schweben sozusagen auch allgemein adressiert, in dem Sinne ohne einen direkten Adressaten, in einem etwas anderen Kommunikationsraum, als ein Orakelspruch es tun würde. Und was ich jetzt vorschlagen will, das heißt durchprobieren will an diesem Satz, wir haben jetzt nur noch die 10 Minuten, ich fange damit nur an, ich hatte das sowieso für 2 Sitzungen vorgesehen, ist ein Weg, wie wir jetzt versuchen können, mit diesen etwas nebulösen Begriffen und Satzteilen, so wie sie da stehen, umzugehen und etwas Licht in dieses Dunkel zu bringen. Gewisse Konturen einer Aussage kann man erkennen. Es gibt mehrere Satzteile, also nehmen wir mal diesen ersten Satz, Anfang und Ursprung der seien Dinge ist das Apeiron, lassen wir den mal so stehen. Dieser längere Satz danach scheint eine Art Gesetz zu formulieren, also jedenfalls scheint von einem Gesetz die Rede zu sein. Nach der Notwendigkeit, Ananke, man könnte also vielleicht auch sagen zwingend, geht das Vergehen der Dinge in das hinein, woraus sie ihre Entstehung, ihre Genesis hatten. Also ein zwingender Zusammenhang, woraus, dort hinein. Anfang, Ursprung, woraus und hinein hat Anaximander in dem vorgestellten Satz mit einem Eigennamen versehen. Das hat Dienstkranz nicht übersetzt. Das woraus und hinein gleichermaßen ist das Apeiron. Apeiron heißt, also nahezu unübersetzbar, deswegen steht dieses griechische Wort noch da, Apeiron heißt das Unbestimmte oder das Abgründige. Um was genau könnte es sich handeln? Also über dieses Wort Apeiron gibt es Bibliotheken von Überlegungen. Was es jedenfalls nicht ist, ich weiß nicht, je nachdem, wenn man ganz schlechte Philosophiegeschichten zur Hand nimmt, findet man das manchmal sozusagen als Frage nach dem Urstoff rekonstruiert, was die Vorsokratiker bewegt hätte. Also das Apeiron ist mit Sicherheit kein Stoff. Das kann man klar ausschließen. Es ist eine Art Abstraktum, es ist möglicherweise ein Medium, also das Unbestimmte, Abgründige, möglicherweise auch eine Phase, wenn man es jetzt temporal nimmt. Es ist eine Einheit, etwas im Singular, im Neutrum, in der das Entstehen von etwas Bestimmtem zu beginnen scheint und in die das Bestimmte letztlich am Ende seiner Bestimmung wieder hineingeht. Vergehen übersetze, woraus aber das Werden ist in seinen Dingen, das hinein geschieht auch ihr Vergehen. Vergehen übersetzen also dieses Kranz, das ist ein bisschen harmonisierend, eigentlich heißt das zerstört wird. Phtora ist kein harmonisches so Vergehen, sondern das ist eher Vernichtung, gewaltsame Zerstörung. Also, woraus das Werden ist, in seinen Dingen, in das hinein geschieht auch ihre Vernichtung, denn sie zahlen einander gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Zeitanordnung. Im zweiten Satzteil scheint eine Art Begründung angegeben, warum diese Art des notwendigen Entstehens und Vergehens, weil sie die Dinge einander Strafe und Buße zahlen. Und zwar für ein Unrecht, Tes Adikias. Und dieses wiederum geschieht, letztes Stück, Katathen tu chronu taxin, gemäß der Ordnung der Zeit. Also, oder nach der festgesetzten Zeit. Entstehen und Vergehen erfolgen mit Notwendigkeit. Und der Grund, das scheint dieser zweite Satzteil anzugeben, ist eine Art Schuldverhältnis. Die Dinge zahlen für ein Unrecht. Dieses Unrecht wird nicht näher benannt und es scheint unvermeidlich. Sozusagen, und in diese Richtung ist der Satz auch interpretiert worden, ein Unrecht qua Existenz. So als wenn das Heraustreten des konkret Existierenden aus dem Unbestimmten bereits das Unrecht begründet, dass dann alles, was existiert hat, am Ende durch die Zerstörung seiner selbst wieder büßen muss. Chronos, die Zeit und ihre Ordnung scheinen dem sozusagen wie ein Gesetz zugrunde zu liegen oder es zu überspannen, diesen Prozess. Aber verblüffend ist, und damit höre ich jetzt vorläufig erstmal auf, ich mache Sie nur darauf aufmerksam, dass die Zeit, die Art und Weise, wie die Zeit hier ins Spiel gebracht wird, sie zahlen einander gerechte Strafe und Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Zeitanordnung. Die Zeit ist nicht das, innerhalb dessen sich das Schicksal der Dinge abspielt, sondern die Zeit scheint quasi das Kommando zu führen. Die Ordnung der Zeit erzwingt diese Bußnotwendigkeit, sie erzwingt dieses Vergehen. Also sie ist nicht quasi die Maßeinheit oder der Umraum, in dem das passiert, sondern sie ist, ja, also sie selbst erzeugt den Druck oder den Zwang, nach dem das geschieht. Und sie erzwingt dies, das kann man auch noch sagen, nicht in dem Sinne, dass die Dinge der Zeit selbst etwas schulden würden. Also nicht so, dass es eine Forderung der Zeit gibt, dass die Zeit diese Forderung an die Dinge richtet, denn die Dinge zahlen nach Anaximander einander Schuld und Strafe wegen eines Unrechts. Sie merken, wie kompliziert dieser Satz gebaut ist. Also nach der Zeitanordnung zahlen sie aber einander Strafe und Buße. Und um was für eine Ungerechtigkeit es sich dabei handelt, das steht noch ziemlich offen. Ich reiße das nur so an und werde beim nächsten Mal noch ausführlicher und wenn es Ihnen recht ist, noch etwas langsamer die möglichen inneren Logiken, Zeitlogiken auch dieses Satzes, dieser Formulierungen auseinandernehmen. Denn Sie merken schon, wenn man da ein bisschen genau hinsieht, sich jetzt zunächst mal nicht zu sehr abschrecken lässt von dieser befremdlichen Tonlage, lässt sich doch etwas erkennbar machen, was da gemeint sein könnte. Oder also bestimmte Züge dessen, was da gemeint sein könnten, kann man vielleicht herausprobieren. Ich mache da beim nächsten Mal weiter. Sie können sich vielleicht das, auch wenn es kurz ist, also so kurz durchaus nochmal angucken, drehen und wenden. Im Netz finden Sie auch schon, da komme ich das nächste Mal drauf zu sprechen, weitere Übersetzungsvarianten. Es ist ja klar, dass das jetzt nur eine bestimmte Übersetzung ist, mit der wir jetzt gearbeitet haben. Das ist ein Vorschlag zur Güte. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, mit diesem Satz auch übersetzerisch umzugehen. Einige davon sind im Netz hintereinander sortiert. Drehen Sie den Satz mal ein bisschen und wenden Sie ihn sich. Sie können natürlich auch Sachen nachlesen. Ich warne, also Sie können alles dazu lesen, irgendwie ist alles interessant, aber ich warne vor dieser Deutung Urstoff. Also wenn jemand Ihnen das Apeiron als Urstoff präsentiert, dann klappen Sie das Buch zu. Das ist zu vereinfachend. Damit haben wir sozusagen dann insbesondere auch zeittheoretisch gar keine Freude. Ja, gibt es noch eine dringliche letzte Frage? Es ist jetzt 5:30, eine hätte noch Platz. Gut, dann bis nächste Woche.